Lockwood und Kipps gingen zusammen mit Holly und mir die Haupttreppe hoch. Die Lichtkegel unserer Taschenlampen tanzten über den glänzenden Marmor. In der ersten Etage verschwanden die beiden in der Damenmode. Holly und ich gingen noch ein Stück höher. Die Herrenbekleidung erstreckte sich über drei miteinander verbundene Räume. Es war ziemlich dunkel, denn hier befanden wir uns ein gutes Stück oberhalb der Straßenlaternen. Schaufensterpuppen mit silbernen Gesichtern, die im Halbdunkel matt schimmerten, saßen oder standen auf mattweißen Podesten zwischen den Ständen mit der Kleidung. Anzüge, Hosen, reihenweise ordentlich gebügelte Hemden. Ein feiner Geruch nach Mottenkugeln, Weichspüler und Wolle hing in der Luft. Ich hatte den Eindruck, dass es vorhin, als wir zum ersten Mal hier durchgegangen waren, noch wärmer gewesen war. Holly trug unser Gepäck ans andere Ende der Abteilung, wo wir anfangen wollten. Ich kam nicht gleich nach. »Und?« fragte ich im Flüsterton. »Ich bin fertig mit Nachdenken«, meldete sich die Stimme aus meinem Rucksack. »Und mir ist etwas eingefallen.« »Toll!« Was hat es mit diesen gedämpften, undefinierbaren Störwellen auf sich? Die Frage ließ mich nicht los. Ich war gespannt, was der Schädel dazu zu sagen hatte. Dann lass mal hören. Mein Rat lautet folgendermaßen. Lock sie in die Küchenabteilung und hau ihr eine Bratpfanne über die Rübe. Hä? Na Holly natürlich. So eine Gelegenheit kommt nie wieder. Du kannst natürlich auch zu einem der spitzen Gegenstände greifen, die dort reichlich vorhanden sind. Wobei bestimmt auch schon ein richtiger Schlag mit dem Nudelholz seinen Zweck erfüllt. »Ich habe kein Interesse daran, Holly umzubringen«, erwiderte ich wutschnaubend. »Was mich beschäftigt, sind die sonderbaren Schwingungen, die ich hier empfange. Ist deine Standardantwort denn immer nur sinnlose Gewalt?« Der Geist überlegte. »Wenn du mich so fragst, ja, ich glaube schon.« »Du bist widerlich. Die Konsequenzen, es gäbe keine, das ist ja der Witz dabei. Lass dich einfach nicht auf frischer Tat ertappen und behaupte hinterher, es seien die übernatürlichen Kräfte gewesen, von denen es hier nur so wimmelt. Wer soll das überprüfen?« Ich erwog flüchtig, mich in eine hitzige Diskussion über die moralischen Konsequenzen von Mord zu stürzen, kam aber zu dem Schluss, dass es zwecklos war. Außerdem hatte ich dafür keine Zeit, denn meine Teampartnerin kam jetzt durch den Mittelgang zu mir zurück. »Na schön«, sagte ich in normallautem Ton. »Bringen wir es hinter uns. Du weißt aber schon, wie man übersinnliche Messungen durchführt, oder?« Sie war nervös. Ich sah in ihrem Mantel, der sich rasch hob und senkte, dass ihr Atem schneller ging. »Ja«, erwiderte sie, »ich weiß, wie das geht.« »Kennst du dich mit dem Fitz-Rodwell-Rasterschema aus?« »Ja, gut, dann los. Ich führe die Messungen durch und du schreibst mit.« Ich überhörte das Gewisper des Schädels, der unbeirrt weitere angeblich mordtaugliche Küchengerätschaften aufzählte und skizzierte einen groben Grundriss der Etage. Dann begaben wir uns an den ersten Abschnitt des Rasters, eine Ecke, in der lauter ordentlich aufgestapelte Pullover lagen. Über uns zeigte eine männliche Schaufensterpuppe in kariertem Hemd, Strickjacke und Freizeithose unbekümmert mit dem Finger in die Dunkelheit. »Die Temperatur beträgt hier 10 Grad«, meldete ich. »Ich sehe nichts und ich höre auch nichts. Ich spüre auch keine der üblichen Begleiterscheinungen, weder Maladigkeit noch Eishauch noch sonst was. Das heißt, du kannst in die Kästchen hier kleine Nullen eintragen. Soweit alles klar?« »Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dem Schema vertraut bin. Und übrigens«, fuhr sie fort, »kann ich selbst Messungen vornehmen. Ich besitze nämlich auch eine gewisse Gabe. Als Kind wurde ich für den Außendienst ausgebildet.« Ich zählte schon die Schritte bis zum nächsten Abschnitt des Rasters ab. »Ach, und was ist dann passiert? War es dir zu brenzlig? Ich meine, hatte die Tätigkeit nicht zugesagt?« »Ja, ich hatte Angst, wenn du das meinst. Nur ein Dummkopf hätte dabei keine Angst.« »Hm, hier sind es auch 10 Grad.« Sie notierte den Wert. »Aber ich habe nicht aus diesem Grund aufgehört«, fuhr sie fort. »Nach den Todesfällen in der Cotton Street wurde ich ins Büro versetzt. Vielleicht hast du davon gehört, auch wenn du aus einem kleinen Dorf im Norden kommst.« »Ich komme nicht aus einem Dorf«, gab ich zurück. »Ich komme aus einer richtigen Stadt, die...« Ich unterbrach mich und starrte an ihr vorbei. »Hast du das gehört?« »Was? Nein.« »Ich dachte, eine Stimme.« »Was hat sie gesagt? Wo kam sie her? Soll ich etwas aufschreiben?« »Du sollst vor allem mal die Klappe halten.« Ich richtete den Blick auf den dunklen Mittelgang. Doch abgesehen von Hollys hyperventilierendem Atmen hörte ich nichts mehr. Vielleicht hatte ich mir ja nur eingebildet, dass jemand meinen Namen geraunt hatte. Holly beobachtete mich aufmerksam. »Du läufst doch jetzt nicht los und folgst der Stimme, oder, Lucy?« Ich drehte mich zu ihr um. »Nein, Holly, selbstverständlich nicht.« »Das ist gut, denn in der Wintergarden-Villa hast du die Beherrschung verloren und...« »Ich habe daraus gelernt. Außerdem höre ich sowieso nichts mehr. Können wir jetzt mit den Messungen weitermachen?« »Aber gern«, erwiderte sie förmlich. »Wir machten weiter.« »Ich habe alles mitbekommen«, zischelte mir der Schädel ins Ohr. »Ich sage nur, Schneebesen.« Ich schüttelte den Kopf und erwiderte im Flüsterton, »so ein Quatsch. Mit einem Schneebesen kann man niemanden umbringen.« »Kommt auf einen Versuch an.« »Jetzt hör schon endlich auf. Außerdem hat sie es bestimmt nicht böse gemeint. Sie wollte bloß, wenn ich hier raus könnte, verkündete der Schädel, dann würde ich dir die Arbeit abnehmen und dir den Hals umdrehen. Stell dir doch mal vor, wie herrlich es wäre, wenn du deinem Verlangen ein einziges Mal nachgeben würdest. Warum nicht gleich hier und jetzt? Du könntest sie auch mit einem Kleiderbügel erdrosseln. Ich ließ ihn reden. Mir ging anderes durch den Kopf. Die Temperatur sank stetig und jetzt zeigten sich auch die ersten grünlichen Fäden Geisternebel. Sie ringelten sich um die Kleiderständer und leckten an den Podesten der Puppen. Holly und ich gingen systematisch die ganze Abteilung ab, vorbei an T-Shirts und Strümpfen, an Pantoffeln und Altherrenwesten. Unsere Aufzeichnungen ließen ein langsames Ansteigen übersinnlicher Begleiterscheinungen erkennen, fallem Eishauch und Miasma, aber uns fiel noch etwas anderes auf. Erscheinungen. Anfangs waren es nur verschwommene, graue Umrisse, die immer am anderen Ende des Ganges auftauchten. Im Halbdunkel glichen sie gruseligerweise in Größe und Gestalt den Schaufensterpuppen, und erst als eine davon plötzlich zur Seite glitt und ich einen Riesenschreck bekam, begriff ich, was vor sich ging. Sie versuchten nicht, sich uns zu nähern, und sie gaben auch keinen Mucks von sich. Weder Holly noch ich hatten den Eindruck, dass sie aggressiv waren, trotzdem beunruhigte uns ihre aufmerksame Anwesenheit und auch ihre Zahl, denn während wir den Raum abschritten, schienen es immer mehr zu werden. Als wir am Treppenhaus vorbeikamen und nach unten schauten, sahen wir ein ganzes Meer verschwommener, grauer Gesichter, die mit leeren, dunklen Augen zu uns heraufschauten. Als ich mich wieder umwandte, schwebten sie auch auf unserer Etage stumm und unauffällig zwischen den Kleiderständern umher. Beziehungsweise nicht ganz und gar stumm. Lucy! Wieder dieses Raunen. Von weitem waberte ein Fleck Dunkelheit auf mich zu. Schädel? Holly war ein paar Meter vor mir, deshalb wagte ich es, meinem Rucksack etwas zuzuflüstern. Hast du das auch gehört? Aber erspar mir bitte den üblichen Blödsinn, dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Du meinst die Stimme? Ja, die habe ich gehört. Woher kommt sie? Woher weiß sie, wer ich bin? Eine Wesenheit ist im Anmarsch. Sie fühlt sich von dir angezogen. Von mir? Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Warum nicht von Holly oder von Kate Godwin? Die ist doch auch eine Hörende. Weil du einzigartig bist. Du bist wie ein Leuchtturm, der die Geschöpfe der Finsternis anlockt. Gekicher. Was glaubst du wohl, warum ich mich mit dir unterhalte? Ich verstehe trotzdem nicht. Pass mal auf, sagte der Schädel. Wenn dir das alles zu viel wird, dann hast du den falschen Beruf. Dann werd doch lieber Bäckerin. Vernünftigere Arbeitszeiten, eine hübsche mehlbestäubte Schürze. Was zum Teufel soll ich mit einer mehlbestäubten Schürze? Ich holte tief Luft. Diese Gestalten, die uns beobachten. Was hat es mit denen auf sich? An diesem Ort hausen viele Geister. Die meisten sind verlorene Seelen, bei denen ich keinerlei Willenskraft spüre. Aber es gibt ja auch andere, mächtigere Wesenheiten, die sehr wohl einen eigenen Willen haben. Und eine davon hat es auf dich abgesehen. Ich schluckte und spähte in die Dunkelheit. Ich habe sogar noch mehr gute Nachrichten für dich, sprach der Schädel weiter. Nämlich eine Erklärung für das komische Gefühl, das du schon die ganze Zeit hast. Ich kann dir sagen, woher es dir bekannt vorkommt. Erinnerst du dich noch an den Knochenspiegel? Der hat sich genauso angefühlt. Der Knochenspiegel. Ich begriff sofort, worauf der Schädel anspielte. Das scheußliche Kribbeln und das dumpfe Rauschen, das ich wahrnahm, seit ich das Kaufhaus betreten hatte, waren mir tatsächlich nicht ganz unbekannt. Vor einem halben Jahr waren Lockwood, George und ich bei der Aufklärung des Falles auf dem Friedhof Kensal Green auf einen sonderbaren Gegenstand gestoßen, einen mit Knochen gerahmten Spiegel, der besondere Eigenschaften besaß. Vor allem die außergewöhnliche Eigenschaft, dass man durch ihn hindurch auf die andere Seite blicken konnte. Allerdings musste jeder, der hineinschaute, unmittelbar darauf sterben. Und da ich den Spiegel am Ende unserer Ermittlung zerschlagen hatte, konnte ich die Behauptung des Schädels nicht mehr überprüfen. Seinerzeit hatte ich mich schon unwohl gefühlt, wenn ich nur in die Nähe des Spiegels gekommen war, und hier im Kaufhaus Aigmere erging es mir ganz ähnlich. Natürlich ist es nicht der Knochenspiegel von damals, fuhr der Schädel fort. Es ist etwas anderes, etwas, das größer und weiter weg ist. Aber es löst die gleichen Empfindungen aus. Es stört die Ordnung der Dinge. Glaub mir, Lucy, hier ist es nicht geheuer. Die Whisperstimme verstummte je. Holly Monroe stand plötzlich neben mir. Ich hatte sie gar nicht kommen hören. Wieso führst du denn Selbstgespräche, Lucy? Mach ich doch gar nicht. Ich habe nur laut gedacht. Diese lahme Ausrede hätte nicht mal eine Dreijährige überzeugt, und auch Holly runzelte skeptisch die Stirn. Sie wollte etwas erwidern, doch im selben Augenblick rief eine wohlbekannte Stimme uns beide beim Namen. Und da kam auch schon Lockwood durch den dunklen Gang gelaufen. Sein Mantel flatterte, die Lampe in seiner blassen, schlanken Hand schaukelte hin und her. Erst als ich ihn erblickte, wurde mir bewusst, wie nervös und angespannt ich war, wie sehr mir seine Begleitung fehlte. Als er vor uns stand, fühlte ich mich zugleich besser und schlechter. »Lucy, Holly, geht's euch gut?« Er lächelte uns an, aber ich sah die Sorge in seinen Augen. »So langsam tut sich was. Da wollte ich mal nach euch allen schauen.« Uns geht's gut, gab ich zurück. Hier wimmelt es von Geistern, das ist alles. Ich weiß, aber noch halten sie sich zurück. Abermals blitzte sein Grinsen auf. George hat ein Blatt von dem blöden Baum im Erdgeschoss abgebrochen. Das ist bis jetzt das Schlimmste, was passiert ist. Wir kleben es nachher wieder an. Hoffentlich merkt Egg mir nichts. Lucy hat wieder Stimmen gehört, sagte Holly Monroe. Ich warf ihr einen giftigen Blick zu. Ich hatte Lockwood selbst davon erzählen wollen. Höchstwahrscheinlich jedenfalls. Aber so wie sie es betonte, klang es wie ein schmutziges Geheimnis. Das passte mir nicht, ebenso wenig wie mir Lockwoods prüfender Blick passte, mit dem er mich jetzt musterte. Stimmt das, Lucy? Ja, antwortete ich mürrisch. Irgendwas hat zweimal meinen Namen geraunt. Aber keine Bange, ich mache keine Dummheiten. Außerdem ist Holly ja da und passt auf mich auf. Eine längere Pause trat ein. Ich sah ihm an, dass er mit Zweifeln zu kämpfen hatte, doch schließlich sagte er nur, »Wir treffen uns in einer halben Stunde. Kommst du bis dahin klar?« »Logisch.« So wie ich es sagte, klang es fast schroff, als ärgerte ich mich über seine Frage. Dabei war ich gar nicht ärgerlich. Ich war nur nicht hundertprozentig sicher, dass ich bis dahin klarkommen würde. Die Worte des Schädels machten mir Angst. Am liebsten hätte ich mich alle 2 Sekunden umgedreht, um sicherzugehen, dass nichts hinter mir herschlich. Aber ich wollte mir vor Holly keine Blöße geben. »Dann bis nachher«, sagte Lockwood. Geräuschlos wie immer verschwand er im Dunkeln. Holly Monroe und ich blieben noch kurz stehen und schauten ihm nach. Während die Dunkelheit uns umfloss, da nahmen wir unsere Messungen wieder auf. Wenn wir miteinander allein waren, waren wir nie besonders gesprächig. Aber jetzt verstummten wir gänzlich, flüsterten uns nur hin und wieder ein Ergebnis zu. Wir waren beide unruhig. Ich drehte mich öfter um als nötig. Schließlich wurde das Schweigen zwischen uns so bedrückend, dass ich es nicht mehr aushielt und mich räusperte. »Sag mal«, fing ich an. »Eigentlich interessiert es mich nicht besonders, aber ich wollte die Anspannung zwischen uns lockern. Diese Todesfälle in der Cotton Street, die du vorhin erwähnt hast. Was war denn da los? Das war ja offenbar deine große Stunde, oder?« Holly nickte knapp. »So kann man es auch nennen. Ich war von unserem Viererteam die Einzige, die überlebt hat. Ein Poltergeist hat uns in einer Einzimmerwohnung angegriffen. Ich bin durchs Fenster geflüchtet, über das Dach gerollt und vor dem Schornstein liegen geblieben. Ich habe die ganze Nacht dort gelegen, mehr tot als lebendig. Mein Teambetreuer und meine beiden Kollegen hatten nicht so viel Glück.« Sie fasste sich kurz, trotzdem hörte ich nur mit halbem Ohr zu, denn ich hatte plötzlich das beklemmende Gefühl, dass irgendetwas auf uns zukam. Ich drehte mich um und sah nichts. Als ich mich wieder Holly zuwandte, blickte sie mich auffordernd an. Sie erwartete eine Reaktion auf ihre Geschichte. Ich musste kurz überlegen, was sie eigentlich gesagt hatte. »Hm, nicht schön. Ist das alles, was ihr dazu einfällt?« »Wie jetzt? Sollte ich ihr etwa das Händchen halten? Mir war genau dasselbe passiert.« »Mein Beileid«, sagte ich. »Aber wenn man als Agent arbeitet, dann kommt sowas eben vor.« Holly erwiderte erstmal gar nichts, sondern sah mich nur stumm an. Schließlich fuhr sie fort. Danach wurde ich aus der Schusslinie genommen. Eigentlich nur vorübergehend, aber ich machte mich gut im Büro und merkte irgendwann, dass ich gar nicht wieder wechseln wollte. Du brauchst aber deswegen nicht zu glauben, dass ich alles verlernt habe. Meine Gabe ist ein bisschen eingerostet, aber sie ist noch voll funktionstüchtig. Ich zuckte die Achseln. Wieder hatte ich ihr gar nicht richtig zugehört. Ich konzentrierte mich auf die Stimmung im Raum. Der trübe Schein der Straßenlaternen unter uns drang durch die Fenster herein und verlieh allem um uns herum körnige Umrisse. Das Licht war nicht so hell, wie es unsere Sinne beeinträchtigt hätte, aber wir brauchten noch keine Taschenlampen, um uns zurechtzufinden. Holly ließ mich stehen, ging zwischen den nächstbesten Kleiderständern hindurch und ließ die Hand über die Hemden gleiten. Ich sah mich um. Das Angstgefühl, das ich auf dieser Etage verspürte, war stetig gewachsen, aber jetzt, urplötzlich, schlug es in nackte Panik um. Ich stellte fest, dass mein Blick von einer dunklen Stelle hinter der Kasse und den hintersten Kleiderständern angezogen wurde. Dort war ein hoher Durchgang, hinter dem ein Gang zu den Aufzügen und Treppen abbog. Dieser Gang hatte keine Fenster und das Licht der Straßenlaternen reichte nicht bis dorthin, weshalb der Durchgang nur eine schwarze Fläche war, nicht sehr groß, aber unergründlich. »Lucy!« Schweißtropfen liefen mir die Schläfe herunter, ich konnte den Blick nicht abwenden. Dabei hörte ich die ganze Zeit, wie Holly mit den Hemden raschelte. Unten auf der Straße bellte ein Hund, vielleicht ein Streuner. Aber das war schon das Letzte, was ich hörte, denn jetzt schlug kalte Stille über mir zusammen. Unerwartet und mit einer Wucht, als käme sie aus dem dunklen Gang am Ende der Abteilung herangebraust. Sie traf mich wie ein Faustschlag. Etwas drückte schmerzhaft gegen meine Schläfen. Ich verzog das Gesicht und öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton heraus. Meine Arme und Beine waren zu Stein geworden, ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich war so stumm und starr wie die Schaufensterpuppen. Und ich beobachtete die dunkle Fläche. Ich sah, dass sich darin etwas bewegte. Es kam von rechts, eine menschliche Gestalt, die auf allen Vieren kroch. Kaum schwärzer als die Schwärze ringsum, schleppte sie sich mit mühsamen, ruckartigen Bewegungen auf Händen und Knien voran.